Freundschaft. Wir sind die sozialistische Jugend, die Falken Stuttgart, und möchten euch herzlich zu unserer Podcast-Reihe über den Genossen Fritz Lamm begrüßen. Wir Falken sind ein sozialistischer Kinder- und Jugendverband, der seine Wurzeln in der Arbeiterinnenbewegung hat. Mit uns können Kinder und Jugendliche Mitbestimmung und Selbstorganisation erleben, ins Zeltlager fahren, politisch aktiv werden oder sich als Freiwillige in der Gruppenarbeit engagieren. Wir sind parteiunabhängig, aber klar politisch und begreifen uns als Teil einer Linken, die es zum Ziel hat, den Kapitalismus und die bürgerliche Gesellschaft abzuschaffen. In den letzten Monaten haben wir uns intensiv mit dem Leben und Wirken Lamms auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang haben wir mit einigen Zeitzeugen gesprochen, selbst Text erarbeitet und Kontakt zu verschiedenen Organisationen, bei denen er organisiert war, aufgenommen. Einige Ergebnisse dieses Prozesses wollen wir in Form dieses Podcasts festhalten. Uns ist dabei wichtig, mit der Geschichte Fritz Lamms auch immer die Geschichte seiner Genossinnen, des Verbands und der lohnabhängigen Klasse zu vermitteln. Beim letzten Mal gaben wir eine kurze Biografie von ihm wieder. Heute hören wir die politische Rede Lamms zum 1. Mai 1969.
Am 5. Mai werden es 144 Jahre her sein, dass Karl Marx geboren wurde. Genau in der Hälfte dieser Zeit, also vor 72 Jahren, wurde in 22 Ländern der Erde der erste 1. Mai gefeiert. Der junge Marx konnte im Kommunistischen Manifest bereits vor 115 Jahren feststellen, dass die industrielle Epoche in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt hat. In dieser Zeit ist mit den großen Betrieben und Unternehmen die moderne Arbeiterklasse entstanden. Naturwissenschaft und Technik haben sich schließlich so weit entwickelt, dass in der allgemeinen Produktion eine so weitgehende Spezialisierung eintrat, dass damit für große Massen die Möglichkeit, die kaum entstanden war, schon wieder zu schwinden begann, sich ein umfassendes Bild von der Gesellschaft zu machen und von ihren Gefahren und Chancen. Wir wissen alle, wie schwer, ja fast unmöglich, es heute den einzelnen arbeitenden oder studierenden Menschen ist, im eigentlichen Sinne des Wortes noch ein Zeitgenosse zu sein, mit Kenntnissen, deren Summierung erst erlaubt, eine Weltanschauung zu haben. Die zu Marxens Zeiten in den Industriezentren sich anhäufenden Massen kamen leicht zu der Erkenntnis, dass sie es sind, die die Reichtümer für andere erzeugen. Ihre Zahl und ihre Einsicht schufen das Kraftgefühl und die reale Macht, durch gewerkschaftlichen und politischen Zusammenschluss den Forderungen gesellschaftliche Wirklichkeit zu verschaffen, die sich in dem Aktionsprogramm ausdrückten, das 1889 in Paris beschlossen wurde, mit dem sichtbaren Zeichen des gemeinsamen und gleichzeitigen Kampffeiertags, dem 1. Mai. Durch die industrielle Entwicklung und die Ausbeutung rückständiger Kolonialgebiete ist der gesamte Reichtum der Industrienation derart angewachsen, dass es den besitzenden Klassen möglich war, nach hartem Widerstand trotz weiter steigender Profite schrittweise nachzugeben. Immer nur so weit, als prinzipiell die auf Ausbeutung beruhende Besitzgesellschaft erhalten blieb. Es erwies sich sogar, zunächst zum Erstaunen der theoretischen Verfechter des Frühkapitalismus, dass der steigende Lebensstandard der Massen die Produktion und damit die Profite anfachte und dass es leichter ist, Menschen auszubeuten, die beginnen, sich in ihren Bedingungen wohlzufühlen als jene Proletarier, die nichts zu verlieren hatten als ihre Ketten. Dennoch sind wir, gerade an unserem Maifeiertag, stolz auf die opferreichen, erbitterten und harten Kämpfe, auf die Siege der organisierten Arbeitermassen, nicht nur, weil wir uns eines besseren Lebens erfreuen, sondern auch, weil sie mit ihren Kämpfen bewiesen haben, welch gewaltiger Motor für die gesamte menschliche Entwicklung der Klassenkampf ist. Aber mit diesen Erfolgen veränderte sich, wer marxistisch, das heißt historisch zu denken vermag, versteht das gut, veränderte sich auch das Bewusstsein aller Klassen. So begannen die Ausgebeuteten, sich in die bestehenden Bedingungen einzurichten. So kam es, dass bereits am 1. Mai die Forderungen und Parolen mehr auf eine Verbesserung des Lebens innerhalb der sich noch entwickelten kapitalistischen Gesellschaft gerichtet waren, als auf den entschiedenen Kampf gegen diese Ordnung. Die Mittel zur Hochentwicklung und schließlich zur Überwindung des Kapitalismus wurden für die Massen zum Inhalt und Zweck ihrer Kämpfe. Nur in Krisen- und Kriegszeiten die mit dem Kapitalismus unauflösbar verbunden sind, erwachte bei größeren Massen immer wieder das Bewusstsein, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend umgewälzt werden müssen, dass der ausbeutende Privatbesitz abgeschafft werden muss, damit alle Menschen in Frieden leben und in Freiheit arbeiten können. Aber die aus diesen Kämpfen mit reformistischem Bewusstsein hervorgegangene Führung war nicht mehr willens und fähig, die Alternative des Kampfes zu entwickeln und im geeigneten Moment die sozialistische Gesellschaftsordnung durch Sprengung der kapitalistischen Fesseln freizusetzen. Ja, mehr. Völlig absorbiert durch die alltäglichen und kleinen Kämpfe, meist nur in lokalem oder auf individuellem Gebiet, verloren sie mit dem Einblick in die großen Zusammenhänge auch das ursprüngliche Ziel. Und gleichzeitig integrierten sie in Staat und später häufig auch in die Wirtschaft, sodass ihre Interessen sich teilweise mit denen der Gegner deckten, dass sie zur Verteidigung der bürgerlichen Ordnung geistig und nun sogar auch militärisch bereit wurden. Diese Entwicklung wurde auch dadurch gefördert, dass Revolutionen unter sozialistischer Führung in den Ländern siegten, die noch in mittelalterlichen feudalen Zuständen verharrten, die aber auch durch ausbeutendes Handelskapital oder durch Krieg mit in den Strudel der innerkapitalistischen Auseinandersetzung gerissen worden waren. Die Schuld für alle Notstände wurde nicht der Rückständigkeit, sondern dem Regime zugeschrieben. Anstatt durch schnelle und wirkliche Hilfe den Völkern zu größerem Wohlstand und damit zu mehr Freiheit zu verhelfen, wurde immer, wie heute, das Mittel des Boykotts und der Bedrohung angewandt, in der trügerischen Hoffnung, so zum Sturz derer beizutragen, die versuchten, in ihrem Bereich eine andere Lebensform als die kapitalistische zu erreichen. Unter diesem Druck von außen und unter dem Zwang, die geistige und industrielle Entwicklung nachzuholen, zu der in den kapitalistischen Ländern mehr als 100 und 150 Jahre notwendig gewesen waren, auch dort unter selbstherrlichen Herrschern und auch dort mit dem Elend und Blut und den Tränen der Massen, unter diesem Druck und dieser Notwendigkeit für die Entwicklung der Gebiete und Völker sind oft im blinden Fanatismus Terrorregimes errichtet worden, die den Begriff Sozialismus in der ganzen Welt geschadet haben und ihn noch belasten. Die Bedingungen, die zu diesen Missbildungen geführt haben, zu verstehen, bedeutet nicht, sie gut zu heißen oder sie zu verteidigen. Im Gegenteil, die sozialistische Bewegung und die sozialistische Idee leben von Kritik und Diskussion. Der Sozialist wendet sich besonders erbittert gegen Maßnahmen, woher sie auch kommen, die unter der Zweckbestimmung Sozialismus nichts nützen, sondern nur schaden. Aber die sozialistische Kritik an Fehlern und Verbrechen entspringt der Erkenntnis ihrer Ursachen und dem Willen, sie zu korrigieren, zu helfen und abzuschaffen. Die oft notwendigerweise bittere und harte Ablehnung von unmenschlichen Methoden entsprungen aus dem Wunsche, der gesamten Menschheit zu dienen und aus der Anerkennung von Tatsachen, die wir nicht geschaffen haben, dient mit der Erhaltung des Friedens dem schweren Weg des gemeinsamen Ringens um die bessere Zukunft. Pause. Der Sozialismus, liebe Freunde, ist doch viel mehr als eine Frage des vollen Bauches. Die gewaltige Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik ermöglicht und erfordert eine einheitliche, friedliche Menschheit. Mit absoluter Gewissheit können wir heute sagen, wenn der Krieg verhindert werden kann, dann werden wir in 30 oder 50 Jahren eine Welt haben, in der die Chinesen, die Inder und die Afrikaner und Lateinamerikaner die industrielle Produktionsweise und unseren Lebensstandard möglicherweise ohne viele Verfremdungen haben werden. Die Reichtümer, die wir heute bei friedlicher Zusammenarbeit, bei Verzicht auf die dauernde Vermögens- und Zeitverschwendung durch Kriegsvorbereitung haben, reichen aus, mehr als 10-mal so vielen Menschen als heute alle materiellen und kulturellen Bedürfnisse zu befriedigen. In diesem Zeitpunkt ist die kapitalistische Produktionsweise, die Ausbeutung um die Erhöhung nicht mehr verwertbaren Kapitals, sinnlos geworden. Eine neue Menschheitsordnung bietet sich notwendigerweise an. Unsere Position ist bereits vor 125 Jahren klassisch im Kommunistischen Manifest beschrieben, das Marx und Engels dem damaligen Kommunistischen Bund vorgelegt haben. Und ist im Großen und Ganzen gültig, weil sich ja grundsätzlich die Art der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht gewandelt hat. Und dort heißt es, von ganz anderen Kommunisten als denen, deren Praxis wir ablehnen und kritisieren. Sie sind keine besondere Partei gegenüber den anderen Arbeiterparteien. Sie stellen keine besonderen Prinzipien auf, wonach sie die proletarische Bewegung modeln wollen. Sie unterscheiden sich von den anderen Parteien nur dadurch, dass sie einerseits in den verschiedenen nationalen Kämpfen die gemeinsam von der Nationalität unabhängigen Interessen des gesamten Proletariats hervorheben und zur Geltung bringen, andererseits dadurch, dass sie in den verschiedenen Entwicklungsstufen, welche der Kampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat durchläuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung vertreten. Dieses Gesamtinteresse aller Völker, wer wagt es zu bezweifeln, liegt in der Erhaltung des Friedens und der Abschaffung der Vernichtungswaffen. Doch, bevor wir schlussfolgernd die Konsequenzen ziehen, noch zwei folgende Sätze des Zitats. Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs auf Ideen, auf Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind. Sie sind nur allgemeine Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse einer unter unseren Augen vor sich gehenden geschichtlichen Entwicklung. Halten wir die hier von Marx und Engels ausgedrückten Sätze als theoretische Anweisung der Methode zum Denken und zum Handeln für richtig, dann ergibt sich daraus: Die Neue Linke ist keine neue Partei. Die Neue Linke muss ständig die allgemeinen Verhältnisse, jawohl in Ost und West, der vor unseren Augen vor sich gehenden geschichtlichen Entwicklung analysieren, begreifen, erklären und die gewonnenen Erkenntnisse weitertragen und mit ihnen die Massen aufrütteln zu zwingenden Willensakten. Zum Nutzen der Menschheit, die heute unter dem Schein der Freiheit in geistiger Abhängigkeit ist, von der sie verhetzenden Presse ebenso wie von der sie entpolitisierenden Vergnügungsindustrie. Freiheit misst sich nicht nur am Wovon, Freiheit von was. Die wahre Freiheit erprobt sich am Wozu, Freiheit zu was. Also Freiheit, blinde Kuh zu spielen, oder Freiheit, eine Welt der Sicherheit und des Friedens zu erbauen, für eine Gesellschaft, die frei ist von Ausbeutung, von Furcht und Not und die die Voraussetzung für die wahre Freiheit des Einzelnen ist. Als Marx das Kommunistische Manifest schrieb, da hatte die Dampfmaschine begonnen, die Welt zu revolutionieren. In unserer Zeit haben Atomenergie und Elektronik begonnen, neuerdings die ganze Gesellschaft umzuwälzen. Wollten wir nur nachbeten, was einst geschrieben wurde, wir würden keine neue Linke, sondern eine schlechte, dogmatisierte, sektiererische und unfruchtbare Neuauflage der alten Linken sein. Den Sozialismus aus unserer Zeit mit unseren Erkenntnissen neu zu begründen, das ist die entscheidende Aufgabe der sozialistischen Intelligenz, sei sie nun an den Hochschulen oder an den Drehbänken oder an den Rotationsmaschinen. Darum kämpfen wir mit den Gewerkschaften in aller Welt um bessere Lebensbedingungen und mehr Freizeit, bessere Schulausbildung, um die materiellen Voraussetzungen, die zur Entwicklung von Geist und Charakter nötig sind, zum Zwecke, unseren Aufgaben in der Gegenwart so gerecht werden zu können, dass wir die Zukunft meistern werden. Die Neue Linke ist dem sozialistischen Gedankengut der Vergangenheit verpflichtet, weil es die Basis für die Erkenntnis der Gegenwart ist. Und im gegenwärtigen Ringen ist der Sozialist nicht nur der Vergangenheit verpflichtet, sondern auch der Zukunft. Unsere Zeit zu erkennen, ihre Möglichkeit und ihre Gefahren aufzuzeigen, das, Genossen, ist die geistige Aufgabe, die sich aus der sozialistischen Tradition der Neuen Linken stellt. Zielbewusst das Leben und die lebendige Natur zu schützen und die Menschheit auf ihren nächsthöhere Entwicklungsstand zu bringen, unsere Gegenwart begreifen und dann den Menschen schonungslos die Alternative aufzuzeigen. Untergang der Menschheit oder Aufstieg zum Sozialismus, das ist an der Spitze des Fortschritts marschieren. Wir rühren damit an die entscheidenden Fragen der Menschheit in Ost und West, an die wirklich menschliche Entscheidung zur Freiheit und Mitbestimmung oder Unfreiheit und Verzicht. Und in dem Maße, Genossinnen und Genossen, noch einmal will ich an ein oft erwiesenes Marx-Zitat erinnern. In dem Maße, in dem die Theorie die Massen ergreift, wird sie zur historisch-materiellen Gewalt. Um unsere Bindung an diese Massen braucht uns nicht bange zu sein. Denn neue Krisen, die wir nicht wünschen, Krisen, die das Bewusstsein durcheinanderrütteln, rücken heran. Wir müssen nur die eine Angst haben, diese geistigen Aufgaben nicht erfüllt zu haben, wenn diese Krisen kommen, und dann zu versagen, wie andere vor uns versagt haben. Der 1. Mai ist Weltfeiertag aller materiell und geistig Bedrückten und Notleidenden, die im Kampfe Opfer bringend ihrem eigenen Leben Sinn geben, da sie über ihr Leben hinaus der Menschheit dienen. Der 1. Mai unterscheidet sich von allen anderen Feiertagen. Er ist nicht an primitive Naturmythologie, an religiösen Vorstellungen, er ist nicht himmelwärts und er ist nicht rückwärts auf nationale, fragwürdig gewordene Siege gerichtet. Der 1. Mai ist von denen bewusst zu einem Feiertag gemacht worden, die für alle Menschen Freude und Freiheit, Entfaltung nach ihren Fähigkeiten und Kultur nach ihren Bedürfnissen auf dieser Erde erkämpfen wollen. Indem wir, Genossinnen und Genossen, an diesem 1. Mai rückwärts vorausschauend uns selbst und denen, die noch nicht mit uns gehen, unsere Aufgaben klar machen, erfüllen wir die lebendige Tradition dieses Tages. Indem wir, Genossinnen und Genossen, den 1. Mai feiern, werden wir der Tradition gerecht, die dem Fortschritt dient. Und holen wir uns die Kraft, nicht auf montierten Rädern treten, Karussell zu fahren und dies für Bewegung zu halten, sondern wirklich an der Spitze zu marschieren. Indem der Mensch aus eigener Erkenntnis der sozialistischen Bewegung aktiv dient, dient er sich selbst und den kommenden Generationen. Denn, noch einmal Marx, der Sozialismus ist für den Menschen da.
Dieser Podcast war Teil unserer Audioreihe zu Fritz Lang. Wir sind die Sozialistische Jugend Deutschlands, die Falken Stuttgart, und ihr hört den Arbeitswelt-Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Den DGB findet ihr auf Instagram, Twitter und Facebook. Die Falken Stuttgart auf Instagram und Facebook.